Die Predigt hört heute etwas anders, als ihr das sonst von mir gewohnt seid. Ich möchte heute keine klassische Exegese betreiben. Ich möchte auch kein Thema systematisch aufarbeiten. Es geht heute nicht darum, wie wir als Christen leben oder leben sollen. Es geht auch nicht darum, wie wir unser Gemeindeleben gestalten sollen. Die Frage ist, was bleibt dann noch übrig, ja? Ich möchte halt einfach, und das klingt jetzt wieder platt, ich möchte vielleicht einfach nochmal heute Gott in den Mittelpunkt stellen. Nicht unser Glaubensleben, nicht unser Gemeindeleben, nicht unsere Pflicht, nicht unsere Ethik, sondern einfach Gott in den Mittelpunkt stellen, versuchen am Beginn dieser Adventszeit. Und ich möchte versuchen, euch heute ein Stück weit auch in einer erzählenden Weise ein wenig in das hineinzunehmen, was mir jetzt beim Lesen der Weihnachtsgeschichte in diesem Jahr wieder aufgefallen, was mir wieder wichtig geworden ist. Wir stimmen uns manchmal erst, also geht es mir, vielleicht geht es euch ähnlich, erst am 23. Dezember so auf Weihnachten ein, wenn die Geschenke alle besorgt sind für die Kinder und für die Enkel und für die Cousinen. Und dann wird es schwer, dann wird es schwierig, sich da in diese Besinnlichkeit vielleicht, die ja auch dazu gehört, reinzukommen. Deswegen diesmal sehr früh, erster Advent, Weihnachtsgeschichte. Die kürzeste Fassung der Weihnachtsgeschichte findet sich wahrscheinlich im Galaterbrief. Paulus schreibt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Ich habe zwei Geburten mitgemacht als Ehemann, jetzt als Vater. Die erste war recht schwierig bei uns, 40 Stunden, also das kann man dann schon ausgiebig miterleben. Aber wie jede Geburt, so hat auch diese Geburt Jesu ja eine Vorgeschichte, ein Vorlauf. Und auch das Weihnachtsgeschehen im engeren Sinn beginnt gar nicht erst mit Josef und Maria, es beginnt eigentlich mit Elisabeth, einer älteren Frau, von der die Bibel sagt, dass sie unfruchtbar ist und dass sie auch schon jenseits der Wechseljahre ist, also kein Kind mehr zu erwarten ist. Und diese Frau wird wieder erwarten schwanger. Und es ist eine spezielle Schwangerschaft, denn auf diesem Kind liegt eine besondere Verheißung. Dieses Kind, das da geboren werden soll von einer unfruchtbaren Frau, ist auserwählt, dass es Bote sein soll. Dass es als Bote dem Erlöser selber vorausgehen und ihm den Weg bereiten soll, indem er das jüdische Volk zur Umkehr aufruft, indem er es vorbereitet auf den eigentlichen Erlöser. So zumindest teilt ein Engel es dem Zacharias mit, der im Tempel seinen Priesterdienst versieht. Er sagt, du wirst ein Kind bekommen. Zacharias glaubt ihm nicht. Der Engel fackelt nicht lange rum, sondern sorgt dafür, dass er die nächsten 9 Monate nicht mehr widerspricht, der Zacharias, er bleibt stumm. Er kommt stumm aus dem Tempel, die Leute merken, oh, da war was Besonderes, er hat eine Erscheinung gehabt und er bleibt stumm. Ja. 6 Monate nach dieser Begebenheit, Zacharias immer noch stumm, da wird eine enge Verwandte Elisabeth ebenfalls schwanger, aber unter noch viel seltsameren Umständen, als es bei ihrer Verwandten ist. Miriam, also wir kennen sie unter Maria. Maria ist eingedeutscht, ja, genauso wie Jesus ja auch eingedeutscht ist, Jeshua. Und diese Miriam, oder bleiben wir bei Maria, Maria ist eine junge Frau, man vermutet vielleicht 15, vielleicht 17, ist mit einem Zimmermann verlobt, Josef. Das heißt, nach damaliger Gepflogenheit, verlobt nicht wie bei uns. Der Ehevertrag war bereits geschlossen zwischen den beiden, der Brautpreis war bezahlt und das Paar war öffentlich gesegnet. Das Einzige, was die Eheschließung noch rund gemacht hätte, vollständig gemacht hätte, waren 2 Dinge. Das eine war, dass die Frau zum Mann zieht, dass sie ihren Wohnsitz wechselt, dass sie in den Haushalt des Mannes wechselt und, verzeiht mir die Offenheit, aber es ist halt so, der erste Geschlechtsverkehr. Diese beiden Dinge standen noch aus. Deswegen ist sie eine Verlobte und noch nicht eigentlich eine Frau. Rechtlich waren die beiden aber schon getraut. Es hätte sogar einer offiziellen Scheidung bedurft, um diese Verlobung wieder aufzulösen. Also nicht wie bei uns heute so, ich habe es mir doch anders überlegt, nein. Sondern es hätte einer Scheidung bedurft. Also das war schon was sehr, sehr Verbindliches. Und wie zuvor diesem Zacharias erscheint auch ihr ein Engel und kündigt ihr eine Schwangerschaft an. Wie wäre es euch gegangen? Nehmen wir ein bisschen höheres Alter, 17. 17, ihr seid verlobt und auf einmal kündigt euch ein Engel an, dass ihr schwanger werdet. Für diese Frau ist das natürlich erstmal ein Schock. Es ist, ja, man könnte schon fast sagen, es ist vielleicht sogar ein Desaster. Als Verlobte nicht vom Verlobten schwanger zu sein, das gilt als Ehebruch. Ich habe es ja gerade erklärt, die waren ja rechtlich schon verbindlich zusammen. Das gilt als Ehebruch. Und natürlich weiß der Verlobte, dass er nicht der Vater ist. Und auf Ehebruch, wenn man die konservativen Juden zu jener Zeit fragt, steht die Steinigung. Also es war nicht nur irgendein moralisches Vergehen, wo man sagt, dumm gelaufen. Nein, da standen konkrete Drohungen dahinter. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn euch eine 17-Jährige erzählt, sie sei schwanger vom Heiligen Geist, wie hättet ihr reagiert? Es ist nicht anzunehmen, dass ihr irgendjemand geglaubt hätte, oder? Schon an der Stelle der Weihnachtsberichte merken wir, die Menschwerdung Gottes, dieses große Ereignis, stellt die, die daran in irgendeiner Weise persönlich beteiligt sind, zunächst mal vor extrem große Herausforderungen. Alle, die irgendwie beteiligt sind, ein Zacharias, eine Elisabeth, ein Josef, eine Maria, die kommen erstmal in richtig große Herausforderungen hinein. Und deswegen ist es so schön, wenn wir im Lukas-Evangelium lesen, wie dieser Engel mit dieser Miriam, mit dieser Maria umgeht, wie gut und fürsorglich Gott da ist. Er überfährt diese Frau nicht einfach. Er schickt seinen Engel voraus und setzt sie über diesen Plan vorab in Kenntnis. Und wenn ihr den Text mal lest in Lukas 2, es klingt sogar fast so, dass Gott Maria um ihr Einverständnis bittet. Müsste er nicht. Aber er tut's. Der Engel befiehlt nicht, sondern er grüßt sie erstmal freundlich. Und wir werden auf diesen Gruß noch zurückkommen. Und er spricht sie als Begnadete an. Ich empfehle euch, den Anfang des Lukas-Evangeliums zu Hause mal in Ruhe zu lesen. Da werdet ihr nämlich was feststellen. Es gibt nämlich einen Unterschied. Einen ganz wesentlichen Unterschied dieser Schwangerschaft bei Maria zur Schwangerschaft bei Elisabeth. Von Zacharias und Elisabeth heißt es, sie seien gerecht und untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. So wird es eingeleitet. Maria aber hat Gnade gefunden vor Gott. Sie hat Gnade gefunden. Zacharias und Elisabeth sind gerecht nach dem Gesetz. Maria hat Gnade gefunden. Es ist sicherlich nicht zu weit hergeholt, hier schon einen Hinweis darauf zu erkennen, was sich später ganz deutlich zeigen wird, dass Johannes der Täufer als letzter Prophet des Alten Bundes für das Gesetz steht. Für die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Und die abgelöst wird von Jesus, dem Jüngeren der beiden Kinder, von der Gnade. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade ist durch Jesus Christus geworden. So leitet Johannes sein Evangelium ein. Schon hier merken wir also einen Unterschied bei diesen beiden, in der Gerechtigkeit der Eltern. Der Engel, der sie als Begnadete anspricht, der offenbart Maria wirklich viel Schönes. Viel Schönes über den Plan Gottes. Sie erfährt erstmal, dass sie einen Sohn bekommt. Und dass dieser Sohn nicht nur den Thron Davids besteigen wird, wie es die Israeliten ja schon lange hoffen, sondern dass dessen Herrschaft auch von Dauer sein wird. Anders als bei allen anderen. Ja, und ganz nebenbei erfährt sie auch, ihre Verwandte Elisabeth, die unfruchtbar ist, auch schwanger geworden. Ich habe mich gefragt, wann Maria ihren Verlobten wohl über die Schwangerschaft informiert hat. Wir wissen es nicht. Ich vermute mal relativ früh. Denn schon kurz nach der Ankündigung des Engels macht sie sich nämlich auf, um die Elisabeth zu besuchen. Und es ist kaum anzunehmen, dass sie Josef 3 Monate lang in Unkenntnis gelassen hat, dass er, wie sollen wir sagen, Ziehvater wird. Josef erfährt es aber. Und er glaubte erst mal nicht. Denn er hat vor, sie zu verlassen. Also, ganz ehrlich, ich habe es ja schon gesagt, wer von euch Männern würde glauben, wenn eure unberührte Frau oder Freundin daherkommt und sagt, ich bin schwanger vom Heiligen Geist? Josef glaubte erstmal nicht Und dennoch reagiert er unglaublich barmherzig mit ihr. Unglaublich barmherzig. Natürlich hätte er das Recht, sie davon zu jagen, vom Hof zu jagen. Er hätte das Recht, diese Scheidung durchführen zu lassen und die Verlobung aufzulösen. Er hätte das Recht, sie öffentlich bloßzustellen und des Ehebruchs anzuklagen. Wäre alles sein gutes Recht, auch nach dem Gesetz Moses. Aber das tut er nicht. Klar, er will auch nicht mit diesem, ich sag's mal so, diesem Kuckuckskind aus seiner Sicht leben. Aber er will sie nicht bloßstellen. Und deswegen entscheidet er sich, sie heimlich zu entlassen. Auch das ist nicht gut für sie. Natürlich, auf einmal ein Kind zu haben ohne Ehemann. Aber immerhin gilt sie da nicht als Ehebrecherin. Also durch dieses Ansinnen, sie heimlich zu entlassen, nimmt er sie eigentlich ein Stück weit in Schutz. Und interessant ist, dass sich nach Lukas, nach dem Lukas-Evangelium, so lesen wir es, in diesem Verhalten, so interpretiert es Lukas zumindest, Gottes Gerechtigkeit widerspiegelt. Er ist gerecht. Und auch hier sehen wir wieder, was wir gerade schon festgestellt haben. Die Gerechtigkeit Marias ist eine andere, sie beruht auf der Gnade. Die Gerechtigkeit der Elisabeth beruht auf Werken. Auch hier sehen wir es wieder. Die Gerechtigkeit Josefs unterscheidet sich ebenfalls von der von Zacharias und Elisabeth. Denn während die sich an die Tora halten, ist das Verhalten Josefs von Barmherzigkeit bestimmt. Er nutzt die Möglichkeiten der Tora nicht, sondern er ist barmherzig. Bibelkenner erinnern sich jetzt vielleicht an einen Ausspruch aus dem Alten Testament, den Jesus gegenüber den Pharisäern zitiert. Jesus wird später sagen, an Barmherzigkeit habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern, in Klammer, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Auch hier wieder, der Engel befiehlt Josef nicht, aber er ermutigt ihn, seine Frau zu sich zu nehmen. Er erscheint ihm im Traum. Etwas andere Art und Weise, da kommt der Engel nicht einfach, sondern im Traum. Er hat einen Traum und da wird ihm gesagt, er kann ruhig diese Maria zu sich nehmen. Fürchte dich nicht, deine Frau zu dir zu nehmen. Aber er hat keinen Sex mit ihr. Auch das steht in der Bibel, da steht sehr offen. Und deshalb bezeichnet sie Lukas auch immer noch als Verlobte, schon als sie sich wenige Tage oder Wochen später auf den Weg nach Bethlehem machen. Immer noch als Verlobte. Er nimmt sie zu sich, ja. Aber diesen letzten Schritt geht er nicht. Sie machen sich also auf den Weg, um sich in Bethlehem für eine Steuerschätzung registrieren zu lassen. Ja, kann man natürlich fragen an der Stelle, auch Gott mal fragen, ob das wirklich notwendig ist. Ob es nicht ein bisschen einfacher hätte sein können, auch für die beiden. Dass es eine Jungfrau sein musste, gut, da gibt es vielleicht Gründe dafür, möchten wir heute mal außen vor lassen, aber musste es wirklich sein, dass Jesus gerade zu einer Zeit in die Welt kommt, wo der römische Kaiser auf die Idee kommt, eine Steuererhebung durchzuführen? Hätte es Gott den beiden nicht leichter machen können? Wir wissen es nicht. Dass die beiden nach Bethlehem reisen müssen, das legt die Vermutung nahe, dass sie dort ein Grundstück besitzen. Denn es ging ja um eine Zählung, nicht nur eine Volkszählung, sondern auch eine Steuererhebung. Ja, sie besitzen ein Grundstück, obwohl sie eigentlich arm sind. Dass sie arm sind, merken wir, als sie Jesus im Tempel beschneiden lassen, nämlich an dem Opfer, das sie bringen, zwei Turteltauben. Und wenn wir ins Alte Testament mal reinschauen, ist das das Opfer für die ganz Armen. Ja, es gab noch einen Fall, wo man dann noch Getreide irgendwie opfern konnte, aber zwei Turteltauben ist ja so das unterste Level. Also sie waren eigentlich arm, aber vermutlich hatten sie Verwandtschaft eben oder ein Grundstück dort in Bethlehem, müssen dorthin. Und obwohl sie dort Verwandtschaft haben, sie kommen nicht bei ihnen unter. Warum, weiß man nicht. Vielleicht waren so viele Leute dort, wir wissen es nicht. Sie finden keinen Raum in Bethlehem, obwohl sie in ihre Stadt kommen. Und auch hier deutet sich wieder an, was für das Leben Jesu eine wiederkehrende Erfahrung werden wird und bezeichnet sein wird. Johannes schreibt, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, hatten keinen Platz für ihn. Und als sie dann tatsächlich doch eine notdürftige Bleibe gefunden haben, bringt Maria ihr Kind zur Welt. Ob es jetzt eine leichte Geburt war oder schwere, wie bei uns, wissen wir nicht, erfahren wir nicht. Auch nicht, ob Josef allein damit war. Der geht immer ein bisschen unter in der Weihnachtsgeschichte. Aber vielleicht sitzt er da wirklich in einem Stall und muss jetzt irgendwie helfen, ein Kind zur Welt zu bringen. Ich hätte mir in die Hosen gemacht, wirklich damals. Ja? Aber irgendwie klappt es. Das Kind ist da, alle sind wahrscheinlich erschöpft und dann stehen auf einmal Hirten da. Eine ganze Herde Hirten. Vor dieser Stall, vor dieser Grotte, genau weiß man es nicht. Und erzählen ihnen, dass eine riesige Menge Engeln von ihnen erschienen sei und die Geburt des Retters angekündigt hätte und es könne sich ja nur um dieses Kind handeln. Also alles doch wirklich sehr viel, was da in dieser Nacht passiert. Aber vielleicht beruhigt es sich ein bisschen und so machen sich Maria und Josef nach 8 Tagen auf und gehen mit diesem Neugeborenen nach Jerusalem, ist nicht so weit weg, um ihn dort beschneiden zu lassen. Und dann wird es seltsam, wenn ihr mal die beiden Berichte von Matthäus und Lukas nebeneinander legt. So wie es auf mich wirkt, lest es mal nach, kehren die beiden nach Nazareth zurück. Matthäus weiß davon nichts, er berichtet überhaupt nichts davon. Er macht mit seinem Bericht weiter, als die Sterndeuter aus dem Osten kommen, die Familie wiederum in Bethlehem aufsuchen und ihnen Geschenke bringen, um dieses Kind anzubeten. Wahrscheinlich waren sie aber vorher in Nazareth und sind irgendwann wieder nach Bethlehem zurückgekehrt und dann passiert es, dass diese Weisen kommen. Diese Weisen haben den Stern gesehen, haben das interpretiert, sagen, dort wird ein neuer König geboren, dem huldigen wir mal und bringen ihm Geschenke. Und ganz logisch, aber auch dummerweise wenden sie sich an den amtierenden König und fragen, wo sein Nachfolger geboren wird. Also es waren Weise, aber in der Weise waren sie schon etwas naiv, ja. Dass der sich nicht wirklich freuen wird und sagt, das ist super, dass ihr es mir sagt. Ich meine, er ist so clever, der sagt, finde ich toll. Komm, da gehe ich auch hin, bete ich auch an. Und es bedarf eines Traumes, dass Gott sie darauf hinweist, keine gute Idee, einen neugeborenen Nachfolger dem amtierenden König zu präsentieren. Herodes ist übrigens mal einer derjenigen, von denen nicht ausgesagt wird, dass er gerecht ist. Und das stellt er auch sehr schnell unter Beweis, indem er die Kinder in Bethlehem umbringen lässt. Also Herodes war eh kein Guter, ja. Der hat 2 seiner Söhne umbringen lassen, weil er sich von ihnen bedroht gefühlt hat. Der nach ihm König geworden ist, war der brutalste von seinen Söhnen. Also es war schon eine recht robuste Familie. Und deswegen hat ihm das wahrscheinlich auch nicht ausgemacht, in dieser Kleinstadt die Kinder unter 2 umzubringen. Unter 2 deutet natürlich auch wieder darauf hin, dass die Geburt Jesu möglicherweise schon bis zu 2 Jahren her war. Sonst hätte es gar keinen Sinn gemacht. Er hat die Zeit genau erfragt, wie das war mit dem Stern. Also es ist naheliegend, dass Jesus zwischen 0 und 2 Jahren alt war. Und tatsächlich hält sich die Familie, wenn wir das lesen, zu dieser Zeit auch in einem Haus auf. Vielleicht bei Verwandten. Vielleicht waren sie auf Besuch. Wie auch immer. Also ihr merkt, in dieser Weihnachtsgeschichte steckt doch noch eine deutliche Dynamik drin. Das ist nicht das, wie wir es manchmal lesen. Und sie sind eben jetzt in Bethlehem und da kommen diese Weisen. Und eigentlich könnte es jetzt echt toll sein, Geschenke, Anerkennung, aber gerade jetzt nimmt das Unheil so richtig seinen Lauf. Josef wird von Gott durch einen Traum vor den Mordplänen des Herodes gewarnt und er flieht auf dessen Anweisung hin nach Ägypten. Das müssen wir uns auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Er flieht auf Gottes Anweisung hin nach Ägypten. Ganz ehrlich, wisst ihr, was ich in meinem Leben schon Predigten gehört habe über den Vers, wer glaubt, flieht nicht? Er flieht auf Anweisung Gottes, so wie es auch ein Paulus tun wird. Also da müssen wir schon auch gucken, dass wir nicht irgendwelche Verse aus der Bibel rausnehmen und sagen, da machen wir jetzt ein Programm draus. Doch, Josef flieht und manchmal darf man auch Gefahren aus dem Weg gehen und muss nicht meinen, man muss sich immer in den Wind stellen. Und er flieht, er geht nach Ägypten. Jesus entkommt diesem Schwert des Königs. Halleluja. Viele andere Kinder nicht. Und das darf uns durchaus bedrücken. Viele andere Kinder, die einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren, überleben diese Nacht der langen Messer nicht. Aber lang muss die Familie gar nicht in Ägypten bleiben. Wenn wir mal rechnen, Jesus ist etwa 6 vor Christus geboren. Ja, dass wir bei 0 anfangen, das hat ein Mönch berechnet, im 500 nach Christus hat sich leicht vertan. Also es wird ungefähr 6 oder 7 vor Christus gewesen sein, dass Jesus geboren ist. Also kommen die Sterndeuter zwischen 6 und 4 vor Christus nach Bethlehem. Herodes stirbt aber 4 vor Christus schon. Das heißt, die waren vielleicht nur wenige Wochen, vielleicht bis zu 2 Jahren in Ägypten und dann dürfen sie zurück. Merken dann aber, oh, in Bethlehem ist es zu gefährlich, weil jetzt der Sohn des Herodes, nämlich sein brutalster Sohn, regiert. Und deswegen gehen sie nach Nazareth. Und in den folgenden 30 Jahren leben sie dort recht unauffällig. Von Josef hört man nichts mehr, er stirbt irgendwann, noch bevor Jesus selber in Erscheinung tritt. Ja, warum erzähle ich euch das so ausführlich? Warum erzähle ich euch eine Geschichte, die ihr eigentlich bis ins Detail kennt? Vielleicht nicht bis ins Letzte, aber doch recht gut kennt. Ich mache das deshalb, weil ich euch, wie gesagt, heute gerne in die Adventszeit mitnehmen möchte, in einer Weise, die vielleicht auch von keiner Seite vom Pferd fällt. Wir sind es gewohnt, Weihnachten entweder mit Zuckerguss zu überziehen, ein Familienfest zu proklamieren mit viel Licht und viel Geschenken, oder aber als Gegenreaktion darauf erleben wir auch immer wieder die Brutalität zu betonen, die mit Weihnachten ja auch verbunden ist, und die Wirklichkeit und das Raue. Mein Anliegen heute ist, euch hineinzunehmen und dabei weder das Schöne und das Heimelige wegzunehmen, das mit Weihnachten zurecht verbunden ist, aber eben auch nicht die Wirklichkeit zu ignorieren, die wir damals so aus der Bibel herauslesen können. Weihnachten hält nämlich tatsächlich wirklich beides für uns bereit. Diese Erinnerung an die, ja, wie soll man sagen, darf man sagen, magischen Momente, die uns zurecht berühren, nämlich das Erscheinen der Engel, dass da die Engel, die himmlischen Heerscharen sind, das Erscheinen dieser ausländischen Sterndeuter, der Besuch der Hirten, der Sternen über der Krippe. Ja, nicht ohne Grund feiern wir ja Weihnachten mit Kerzen und Lichtern. Simeon, als Jesus beschnitten wird, drückt es ja im Tempel genauso aus. Endlich ist er da als Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und Jesus selber wird ja auch von sich sagen, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachkommt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und Johannes sagt, ja, dieses Licht, das ist das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt und jeden Menschen erleuchtet. An all das erinnert uns Weihnachten und daran dürfen wir uns erinnern und daran dürfen wir uns auch freuen. Und dass all diese Lichter an einem Tannenbaum hängen, Leute, lasst uns Abstand davon nehmen, das immer zu kritisieren als irgendeinen heidnischen Brauch. Freuen wir uns an den Lichtern, erinnern wir uns daran, dass Jesus das Licht der Welt ist. Und auch, dass das Schenken natürlich inzwischen Ausmaße hat, die nicht mehr gut sind. Vielleicht können wir es mit etwas Barmherzigkeit auch als Zeichen dafür sehen, dass Gott uns beschenkt hat. Aber natürlich ist das nicht alles an Weihnachten. Die Geburt Jesu ist nicht nur mit diesem Gefühl der Wärme und der Dankbarkeit verbunden. Vielmehr macht gerade das Geschehen in dieser Weihnachtsnacht deutlich, dass es um viel, viel mehr geht als um sentimentale Gefühle, dass es viel mehr geht als um Sternenglanz und Lichterschein. Denn hier, in diesem Stall in Bethlehem, da kommt eben nicht nur irgendein Kind zur Welt. Es wird nicht zeitgleich einfach nur ein Junge geboren, wie in Peru, China, Norwegen oder Ghana zu dieser Zeit auch. Wir vergessen ja immer, dass der Rest der Welt auch weitergelaufen ist. Da ist die Welt ja nicht stillgestanden. Viele Jungen kamen in dieser Nacht zur Welt. Aber es ist hier eben doch etwas Besonderes. Hier am wirklich äußersten Rand des äußersten östlichen Rand des römischen Imperiums setzt in dieser Nacht Gott seinen Fuß in die Welt und fordert damit den heraus, der als Fürst dieser Welt bisher den Lebensraum des Menschen beherrschte. Mit dieser Geburt fordert Gott sein Recht auf die Herrschaft über die Schöpfung und über das Schicksal des Menschen zurück, der sich im Garten Eden durch sein Misstrauen und durch seine Maßlosigkeit selbst ins Ausgeschossen hat und der jetzt hoffnungslos in einem Netz aus Schuld, Schaden und Schicksal verfangen ist und sich nicht selber daraus befreien kann. That's one small step for a man, one giant leap for mankind. Kennt ihr den Satz? Wisst ihr, wer ihn gesagt hat? Neil Armstrong. Genau. Am 20. Juli 1969, als er als erster Mensch den Mond betreten hat. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein Riesenschritt für die Menschheit. Was er da eben ausgesprochen hat, irgendwie passt es auch sehr gut auf Weihnachten. Und auf das, was hier in Bethlehem geschieht. Es ist nur eine Geburt von vielen. Und doch ein Ereignis, das den Auftakt zu einem furiosen Showdown im Kampf um den Menschen einläutet. Und deshalb verwundert es natürlich auch nicht, dass der Widersacher Gottes sofort auf den Plan tritt. Und alle Neugeborenen in einer ganzen Kleinstadt töten lässt. Dass diese Kinder einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort sind, stört den Widersacher in keinster Weise. Das ist ihm vollkommen egal. Und wir sehen daran schon, nicht erst mit Beginn des Auftretens Jesu in der Öffentlichkeit zeigt Satan hier seine hässliche Fratze. Und mittendrin in diesem Kampf sehen wir, in diesem beginnenden Kampf sehen wir ein Paar, das sich diesen Platz im Auge des Sturms nicht rausgesucht hat. Ein Paar, das wunderbare Verheißungen bekommen hat. Ein Paar, das Engeln begegnet ist und dessen Leben Wunder geschehen sind. Dinge, die wir uns sicherlich auch in irgendeiner Weise wünschen. Was wir uns nicht wünschen, ist, was dieses Paar eben auch erlebt. Dass es Angst um sein Leben haben muss und um das Leben seines Kindes und dass es ins Ausland fliehen muss. Ja, diese Diskrepanz, die passt für uns oftmals nicht ganz zusammen, weil wir denken, ja, wenn wir zu Jesus gehören, dann muss es uns doch irgendwie gut gehen. Manche Kritiker werfen dem Christentum vor, den Krieg und das Leid in die Welt gebracht zu haben. Einfach schon dadurch, dass es Religion ist. Das stimmt so zwar nicht, ist aber insofern doch wieder richtig, dass mit dem Kommen Jesu der Kampf um den Menschen begonnen hat. Und zwar in einer sehr intensiven Weise. Jesus selber sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ein schwieriger Satz. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und tatsächlich, an ihm werden sich später auch die Geister scheiden. Nein, Glaube ist keine reine Spaßveranstaltung und Weihnachten ist keine Insel der Glückseligkeit, sondern der Auftakt zur größten Rettungsaktion, die Menschheit seit dem Bau der Arche Noah gesehen hat. Denn mit Weihnachten kommt tatsächlich etwas Neues in die Welt, etwas Gewaltiges, nämlich Gott selbst. Gott selbst kommt in die Welt. Mit ihm beginnt ein Prozess, der erst beendet sein wird, wenn die Schöpfung erneuert wurde. Bis dahin liegt sie in Wehen. Auch hier, Paulus verwendet dieses Bild. Er sagt, das ist wie eine Geburt. Und diese Geburt, ja, diese Wehen, die dauern jetzt schon 2000 Jahre. Und aber genau das ist es, was wir auch in der Weltgeschichte erleben. Und viele von uns auch in ihrem persönlichen Alltag. Diese Wellen, wo es schwierig wird, wo es schmerzt, wo sagt, das kann doch nicht wahr sein, Gott. Wieso geht's mir jetzt so? Wieso geht's uns so? Warum haben wir diese Krise oder jenes Problem? Und dann gibt's wieder Phasen der Entspannung. Wo wir sagen, eigentlich ist doch ganz angenehm. Eigentlich ist doch schön und die Vorfreude kommt durch. Wer kennt es in der Geschichte immer wieder, wer kennt es auch in unserem persönlichen Leben. Seit Weihnachten liegt die Welt in Geburtswehen. Und wir warten, dass das Reich Gottes einfach präsent wird und ja, in Erscheinung tritt, sodass wir es alle sehen können. Ja, aber ich möchte natürlich ungern mit dieser Perspektive, wenn ich sage, ich möchte euch gerne in Weihnachten mit hineinnehmen, ich möchte ungern mit dieser Perspektive enden und diesen negativen Blick so in die Mitte stellen. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal einen Aspekt aufgreifen, der trotz aller Realitätsnähe, die Evangelisten haben, immer wieder aufscheint und sich wie ein roter Faden auch durch die Weihnachtsgeschichte zieht. Und das ist die Freude über die Geburt des verheißenen Erlösers. Diese Freude zieht sich als roter Faden auch durch die dunklen und auch durch die herausfordernden Phasen dieses Geschehens und das auffallend oft im Lukas-Evangelium. Ich habe es mal nachgezählt. Im Lukas-Evangelium steht 31 Mal dieser Begriff Freude. Mehr als in allen drei anderen Evangelien zusammen. Das Lukas-Evangelium ist das Evangelium der Freude. Und fast immer finden wir da eine Reihenfolge. Lest es einfach mal, vielleicht auch mal am Stück durch. Am Anfang steht das Erschrecken über eine Begegnung, sei es mit einem Engel, sei es mit Jesus. Das Erschrecken, auch bei den Jüngern. Dann kommt die Ermutigung, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und dann, ganz langsam, stellt sich die Freude ein. Da wandelt sich das Erschrecken in eine Freude und diese Freude bricht sich Bahn. Und wenn ihr reinschaut, das gilt für Zacharias ebenso wie für Maria, Das setzt sich bei den Hirten fort. Es geht über diese bekannte Gleichnistrilogie vom Wiedergefundenen, also verlorener Sohn, verlorene Drachme, verlorenes Schaf, wo es darum geht, Kernbedeutung, man muss sich doch freuen, kommt in allen drei Gleichnissen raus. Es geht über die Emmaus-Jünger bis hin zur Begegnung der Jünger mit dem auferstandenen Jesus. Immer finden wir diese Reihenfolge. Ein Erschrecken, ein Trost und dann bricht sich die Freude Bahn. Und wie sehr, und das hatte ich angekündigt, wie sehr sich diese Freude aber durchsetzt gegenüber all den Schwierigkeiten, das wird ganz besonders bei Maria deutlich. Gehen wir nochmal zurück, als der Engel sie besucht und die bevorstehende Schwangerschaft ankündigt, da grüßt er sie, hat mir gesagt. Er grüßt sie mit einem besonderen Gruß. Er kommt nicht mit dem Gruß, der zu erwarten wäre, Friede dir oder Friede euch, im Griechischen Eirene, sondern er kommt anders. Er sagt Chaire, Chaire, nicht Eirene, sondern Chaire. Chaire ist eine Aufforderung und es bedeutet freu dich, sei froh, sei fröhlich. Ein ungewöhnlicher Gruß. Dieses Wort wird verwendet, um jemanden zu beglückwünschen, um jemandem zu gratulieren. Also, wenn ihr das nächste Mal irgendwo hinkommt und sagt, herzlichen Glückwunsch, ja, vielleicht ist derjenige verwundert, aber genau darum geht's. Herzlichen Glückwunsch, Maria. Und deswegen lesen wir, Maria wundert sich über diesen Gruß und ist sogar ein bisschen bestürzt. Sie selber bezeichnet sich ja auch menschlich völlig zu Recht als niedrige Magd. Und auf einmal kommt der Engel und sagt, herzlichen Glückwunsch, du bist begnadigt, du bist eine Begnadete. Und schließlich kann sie das annehmen und fängt daran, bei Elisabeth dann an zu jubeln. Aber was bei Maria bezeichnet ist, und das finde ich extrem vorbildlich, ihre Freude ist gar nicht auf sich selber bezogen. Sie freut sich gar nicht, dass sie jetzt die Begnadete ist. Es ist auch nicht auf das bezogen, welche Rolle sie im Heilsplan Gottes einnehmen darf. Boah, super, jetzt stehe ich in der Bibel. Ja? Nein. Sie freut sich gar nicht so sehr über sich, sondern sie freut sich, dass Gott sich Israels, seines Knechtes, angenommen hat. So ist in ihrem Lobgesang drin. Nicht sie steht im Mittelpunkt, sondern der, der in ihr heranwächst. Und das ist auch der Grund, warum sie bereit ist, all diese Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Nein, die Weihnachtsgeschichte ist keine romantische Erzählung. Sie ist ein Zeugnis dafür, dass Gott dem, der sich hineinnehmen lässt in sein Wirken, auch manches abverlangt. Diesen Realitätssinn dürfen wir ruhig haben. Und dass Gott bei dem, den er zum Teilhaber macht, dass er ihm auch manches zumutet. Aber die Weihnachtsgeschichte ist auch ein gewaltiges Zeugnis dafür, dass, so wie es Paulus schreibt, die Leiden der jetzigen Zeit und die Herausforderungen, in denen wir stehen, in keinem Verhältnis stehen zur Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und dass mit der Geburt Jesu eine ganz neue Zeit angebrochen ist. In der Geschichte, aber auch in der Kirchengeschichte war es immer wieder so, dass es erst schlimmer werden musste, bevor es besser werden konnte. Es gilt im großpolitischen Rahmen genauso wie im persönlichen Alltag. Das erleben wir auch in unserem Alltag, auch als Christen. Und wir tun uns schwer damit und völlig zu Recht. Manchmal muss es aber erst schlimmer werden, bevor es besser werden kann. Und manchmal mögen wir uns schon fragen, warum wir als Glaubende eigentlich keine höhere Lebensqualität haben als die anderen. Obwohl, wir können es vielleicht noch mit einem leichten, ja, uns geht's gut, beantworten. Aber in vielen Teilen der Welt ist es eben nicht so. Aber all denen, die in Herausforderungen stecken, nicht nur in der großen, weiten Welt, sondern auch hier bei uns, die jetzt in dieser Weihnachtszeit vielleicht den Eindruck haben, sie haben wenig Grund zum Jubeln, wo es Krisen gibt, wo es schwierige Dinge gibt, den möchte ich heute Morgen wirklich Mut machen im Blick auf diese Weihnachtsgeschichte. Maria weiß auch, dass ein Schwert durch ihre Seele dringen wird. Das wird ihr vorhergesagt im Tempel, als das Kind noch 8 Tage alt ist. Sie weiß es und es wird sich erfüllen an dem Tag, an dem sie unter dem Kreuz steht, an dem die Erlösung vollbracht wird. Aber sie weiß auch, dass Leid und Schmerz eines Tages werden, verschlungen werden in diesen Sieg. So wie es Paulus in Römer 8 in jubelnder Weise formuliert. Am Ende wird alles gut werden, für Maria, für Josef und tatsächlich auch für uns. Und das ist es, was sie erkannt hat. Dass es manchmal schwierig ist, ändert nichts daran, dass es am Ende gut werden wird. Und das ist eine Botschaft, die nicht nur ihr, sondern auch uns gilt. Denn der Anfang ist gemacht und der Retter ist da. Und beflügelt von dieser Gewissheit, es wird gut werden, denn der Retter ist da, wünsche ich euch, wünsche ich uns eine fröhliche, eine frohe und echt eine zuversichtliche Adventszeit. Amen.